Es ist Mittwoch, der 26. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und als Journalistin, da weiß sie natürlich, worüber sich zu reden oder zu berichten lohnt, denn sie produziert zum Beispiel Reportagen für ZDF Zoom. Sie hostet so erfolgreiche Podcasts wie zum Beispiel Verdammt berühmt und ist ja auch hier, und da bin ich sehr glücklich drüber, regelmäßig zu hören. Guten Morgen, Jasmin Polat.
Hallo Micky, guten Morgen.
Heute begrüße nicht nur ich dich, sondern auch der Bundeskanzler Scholz junge Mädchen, denn er öffnet den bundesweiten Girls Day im Kanzleramt. Also junge Frauen können sich mal angucken, wie das so läuft in der Politik, in der Weltwahrnehmung von Richard David Precht wäre das jetzt wohl Annalena Baerbock. Du bist ja eine junge Frau. Hast du auch mal an einem Girls Day teilgenommen?
Nicht, dass ich mich erinnere. Also bei mir ist natürlich jeder Tag Girls Day. Ich habe nur so gedacht, okay, Kanzler Scholz ist jetzt ein sogenannter Girlboss, wenn man so möchte. Mhm. Ja, ist richtig. Also ich habe mir für die Sendung für heute auf jeden Fall zwei Sachen vorgenommen, Micky.
Ja.
Das wollte ich dir noch einmal kurz vorab schicken. Ja? Also die erste Sache ist, dass ich dich nicht so oft unterbrechen möchte wie letztes Mal. Ich glaube, das war ein bisschen dolle.
Das finde ich schade.
Okay, ja, die zweite Sache ist, dass ich auf Twitter gelesen habe, die Rückmeldung, dass man an meiner Sendung gesehen habe, dass man jede Person einladen könne, auch wenn die von gar nichts eine Ahnung hat. Und das möchte ich heute unbedingt weiterführen, dieses Erbe, weil das für mich
ein
Lob.
Was für eine Unverschämtheit, was für ein Blödsinn. Ja, man darf nicht auf jeden Kommentar bei Twitter achten, das wirst du.
Ach so.
Das wirst du auch.
das muss ich nicht.
Und was das zielgerichtete und auch der Sache zweckdienliche Unterbrechen angeht, das nennt man ja hier bei Apofika die sogenannte Jagoda-Marinitz-Schule. Das kann grundsätzlich erstmal gar nicht verkehrt sein, den Host an entsprechenden Stellen zum Erkenntnisgewinn zu unterbrechen. Also da halte dich nicht zurück. Aber eine Sache möchte ich von dir noch wissen, denn du hast mir ein wunderbares Foto geschickt.
Oh ja.
Und zwar von Jeff Bezos und Lauren Sanchez, seiner Lebensgefährtin, beim Coachella-Festival und wolltest dir auch meine Meinung abholen, ja, wie ich denn finde, wie ich seinen Schmetterlingshemd. Also kannst du mal beschreiben, was er trägt? Du kannst es besser.
Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe und dachte, okay, ich muss Micky fragen, es ist mir wurscht, ob es in die Sendung kommt oder nicht, ich muss wissen, was er denkt. Pass auf, ich beschreibe diese Szenerie. Wir sehen also Jeff Bezos neben seiner Freundin Lauren Sanchez. Sie trägt einen paillettenbestickten silbernen Rock, ein weißes, enges, kurzes Top. Mhm. Er, und jetzt kommt's, weißes T-Shirt, blaues Hemd mit Schmetterlingen drauf.
Ja,
sehr strategisch gewählten Stellen, richtig, zerrissene Jeans und weiße Turnschuhe, okay?
Ja.
Und dann natürlich noch irgendwie seine, ich glaube, Eintrittskarte, VIP-Pass, was auch immer, so um natürlich den Hals baumelnd. Das ist klar.
Ja.
So, und ich habe mich einfach gefragt, was geht denn bei Jeff Bezos? Also ich meine, dieses Outfit, ich habe auf, wie heißt denn diese Plattform, Mensch, da bin ich nie, Reddit, genau, auf Reddit habe ich gelesen, das sei sowas wie Ace Ventura.
Ach ja.
So dieser
Stimmt, für mich sah es ein bisschen aus.
Weißt du, dieses Hawaii?
Ja, total, du hast recht. Für mich sah es ein bisschen aus wie Vin Diesel, kurz bevor er seine Pronomen ändert. Also das war ein interessanter Look. Der Mann kommt ja offensichtlich, also Bezos, aus der Midlife-Crisis nicht mehr raus, aber das Hemd war vermutlich günstiger als die nächste Mars-Rakete. Von daher wollen wir nicht meckern. Ich fand es ganz lustig, aber beim Coachella, also er sagt irgendwie, ganz, ganz viele Menschen, die 3 Tage wach sind und die Toilette nicht finden, das ist ja fast wie bei uns bei Amazon. Ne? Also von daher muss er sich das sehr wohl gefühlt haben.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Zeit fragt Joe Biden, wenn nicht er, wer dann? Joe Biden tritt mit 80 Jahren noch einmal an. Gegen Donald Trump hat er gute Aussichten zu gewinnen. Die Demokraten haben aber die Chance auf eine Erneuerung verpasst. Und es gibt zwei Dinge, die mich überrascht haben. Das eine war, Joe Biden wirklich ernsthaft, muss das sein? Und die andere Frage war, wie kommt die Zeit auf den Gedanken, dass die Demokraten bzw. Joe Biden eine gute Chance haben, gegen Trump zu gewinnen? Ich sehe das offen gestanden gar nicht. Denn, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich geschockt war, denn das würde ja bedeuten, man hätte es nicht kommen sehen. Aber eine gute Idee, finde ich, ist es nicht, Joe Biden mit 80 nochmal antreten zu lassen.
Ja, ich glaube, da bist du wahrscheinlich einer Meinung mit sehr, sehr vielen US-AmerikanerInnen. Ne? Also die sehen das alle nicht so rosig. Ich fand's auch krass, muss ich sagen. Also ich habe mich nochmal dran erinnert, genau vor 4 Jahren hat er ja seine letzte Kampagne gestartet, auf den Tag genau, glaube ich.
Ah, okay,
und er hat gesagt, er möchte die Seele der Nation heilen nach Trump. Und ich habe mich kurz gefragt, ob er das geschafft hat. Ich würde mal sagen, na ja. Also, ja. Ne? Nation ist wohl eher gespalten, könnte man sagen. Ja. Ich fand dieses Video auch total bemerkenswert. Einfach, weil er darin ja auch vor diesen MAGA-Extremisten warnt. Und solche Videos sind ja darauf angelegt, ne, dass die Hochglanz sind. Dass es so die besten Seiten zeigt von irgendwie einer Person. Und ich fand, er sah da drin schon mega müde und fertig aus. Und dann sagt er auch noch, finish the job. Also das ist ja unter anderem sein Slogan.
Ja.
Und finde ich jetzt erstmal schwierig. Also erinnert mich irgendwie an Schwarzenegger, Terminator, keine Ahnung. Klingt jetzt auch nicht so nach Aufschwung oder Dynamik. Mhm. Klingt eher wirklich so nach Finishen. Und er sieht halt auch, finde ich,
Ende
echt.
Halt einfach, ne?
Ja, so, so mega finished aus.
Finde jemand wie er in seinem Alter sollte den Begriff Finish grundsätzlich eh gar nicht in den Mund nehmen, weil man das Gefühl hat.
Ich will,
aber
also sorry, ich will auch nicht age-shamen, ne? Und es gibt
ja
auch nicht genug Häme und so. Aber der ist wirklich, also der ist ja seit Ewigkeiten im Geschäft, aber der ist wirklich so ein Demokratie-Dino. Also der ist also wirklich schon ewig dabei. Und wenn der jetzt gewählt werden würde, dann wäre er nach der zweiten Amtszeit dann 86 Jahre alt, Micky.
86.
Ja, ich habe überlegt,
Wahnsinn.
Wen gibt es bei uns, ja? Bei uns hierzulande. Mhm. Wer ist so alt und in der Öffentlichkeit? Ich habe nicht viele gefunden. Ich habe dann gedacht, Howard Carpendale, by the way, ist 77 Jahre alt. Würde man den aufstellen?
77 auch schon.
Ja,
weiß ich
glaube
auch
nicht.
Ne? Jean Pütz, die Hobbitek, Jean Pütz ist 86 Jahre alt. Leute, ich zimmer uns mal eine schöne Koalition dahin. Da nehmen wir irgendwie Zwirn, zwei alte Eier. Nein. Ja, das ist...
Eben.
Genau, also Wahlkampf bedeutet ja immer irgendwie auch eine Art des Aufbruchs, des Aufbruchversprechens.
Mhm.
Und jemand wie Joe Biden, der für mich ja nun wirklich sehr pergamenten daherkommt, ist das natürlich nicht. Also er hat gewisse, Klammer auf, altersbedingte, Fragezeichen, Klammer zu, Ausfallerscheinungen, die werden ja nicht weniger werden. Ne? Also man kann jetzt auch sehr polemisch sagen, jemand, der mit einem Mountainbike nicht von A nach B über die Straße kommt, ist das jemand, der Stabilität und Stärke signalisiert. Ich weiß, das ist wahnsinnig gemein, aber Wahlkampf ist ja auch das Ausstellen der Schwächen des jeweils anderen. Und wenn das jemand kann, dann ist es Donald Trump. Und wenn es nicht Trump wird, sondern Ron DeSantis, dann macht es die Sache für Biden ja nicht besser. Und wir erinnern uns, Trump, wenn ich mich nicht irre, hatte ungefähr, wie viel, 72 Millionen amerikanische Stimmen hinter sich vereint. Das war ja nun für Biden auch nicht der klassische Erdrutschsieg. Und ich habe nicht den Eindruck, dass von diesen 72 Millionen Menschen es signifikant weniger geworden sind, die jetzt bei der nächsten Wahl republikanisch oder Trump wählen würden. Weiß es nicht.
Ich
glaube nicht, dass
weiß
es
nochmal
so
nicht.
Ginge.
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich finde es aber trotzdem wirklich also ich finde es eigentlich unglaublich, dass die DemokratInnen das nicht geschafft haben, jetzt die letzten Jahre da irgendjemanden mal hinzustellen, der irgendwie nicht Biden ist. Also der wirklich.
Ja, was ist mit Kamala Harris?
Ja, weiß ich auch nicht.
Die war nur einmal da, die sagte, we did it, Joe, und dann war sie weg.
Ja. Und dann hatte sie so, wie ich ähnlich, so lustige Lachattacken teilweise. Das habe ich dir letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt, was immer wieder so Videos rumgegangen sind.
Wobei das ja sympathisch ist.
Das ist sympathisch.
Wobei, was man so hört, also das eigene Lager, also von Kamala Harris, alle, die in ihrem Stab arbeiten, die sind ja auch nicht so die Riesenfans von ihr.
Genau.
Also so die Binnenführungsstärke hat sie da schon nicht gezeigt.
Genau.
Schwierig alles.
Genau, alles schwierig, aber es kann doch nicht sein. Ich meine, wie viele Menschen leben in den USA. Also ich fand es also auch, es ist alles so ein bisschen so, ja, sehr, sehr fader Beigeschmack. Ist alles so ein bisschen, ja, ungeil, könnte man sagen. Ne? Ich habe mich ja auch gefragt, wie es jetzt der First Lady geht, Jill Biden, weil ich denke natürlich auch gerne mal an sie. Die ist ja neulich auch bei King Charles allein gewesen. Mhm. Ich habe mich gefragt, hat die noch mal Bock? Fragt die jemand? Hat die Lust? Die ist ja auch schon 71 Jahre alt.
Stimmt.
Hat sie Lust noch mal auf ein neues Rodeo?
Sie wirkt aber nicht unglücklich, oder? Im Vergleich zu Melania Trump wirkt Jill Biden nicht unglücklich.
Das stimmt.
Aber im Vergleich zu Melania Trump wirkt wahrscheinlich sogar Wednesday Adams ganz happy und ausgelassen.
Melania, die hat several issues, glaube ich. Ja.
Blattgold.
keine Liebesgrüße aus Moskau. So überschreibt es die Süddeutsche Zeitung. Russlands Außenminister spricht vor dem UN-Sicherheitsrat. Ein erneuter Eklat bleibt aus. Aber Sergej Lavrov rechtfertigt den Krieg in der Ukraine und macht dem Westen schwere Vorwürfe. Das ist natürlich alles schon weitestgehend berichtet worden. Man hat schon darüber gesprochen. Aber es ist natürlich schon irgendwie doch absurd, dass ausgerechnet Russland den Vorsitz hat im UN-Sicherheitsrat und dort hat eben dieser Lavrov behauptet, die westlichen Nationen wären für die Probleme der globalen Wirtschaft verantwortlich und würden daran arbeiten, die Globalisierung zu zerstören. Den Angriff auf die Ukraine rechtfertigte er, wie schon zuvor, als Reaktion auf vermeintliche Bedrohung Russlands durch die NATO. Also es ist alles sattsam bekannt und trotzdem wundert man sich immer wieder über die Art und Weise, wie dieser UN-Sicherheitsrat aufgebaut ist. Deshalb frage ich mal so auf der emotionalen Ebene, wie blickst du gerade auf das Kriegsgeschehen? Inwieweit beeinflusst es auch deinen Alltag, auch im Vergleich zu dem, wie es vielleicht noch vor ein paar Monaten oder einem Jahr gewesen ist?
Also meinen Alltag beeinflusst es natürlich in dem Sinne wirklich marginalst. Also das kann man ja gar nicht vergleichen zu dem, was die Menschen vor Ort aushalten müssen. Ich fand jetzt auch, also was der Lavrov gesagt hat, das war jetzt nichts überraschend Neues inhaltlich so in dem Sinne, aber der Ton war schon echt sehr, sehr scharf. Und ja, auch einfach, dass Russland ja dieses Treffen einberufen hatte, ne, um angeblich die UN-Charta zu verteidigen, wo doch gerade Russland jetzt, sage ich mal, mit dieser schlimmen Invasion, also genau das Gegenteil vielleicht macht, als diese Charta zu verteidigen, fand ich auch, also mehr als zynisch, ehrlich gesagt, unglaublich.
Es gibt dann natürlich neben dem reinen Kriegsgeschehen und den Folgen, Stichwort Getreideabkommen, Flüchtlingsthematik, gibt es auch die kleineren Geschichten. Unter anderem gibt es die Geschichte von einem Ehepaar in Koblenz. Da hat das Verwaltungsgericht gerade die Klage abgewiesen, denn dieses Ehepaar wollte seinen russisch klingenden Nachnamen ändern. Die Kläger beantragten bei der beklagten Verbandsgemeinde eine Namensänderung, weil sie und ihre Tochter seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine aufgrund ihres russisch klingenden Nachnamens Benachteiligung im Alltag erlebten. Und es wurde aber abgelehnt, die Namensänderung. Es ist wohl so, dass es ja also berechtigte Gründe für die Namensänderung geben müsse. Also auch massive Probleme, die sich aus dem Namen ergeben. Und da muss ich schon die Frage stellen, also bei der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung, reicht das denn nicht? Ich weiß ja nicht, wie sie heißen, ja, aber irgendwie
das wissen wir nicht, genau.
Ruski mit Russinken oder so, ich weiß es nicht,
also,
auf jeden Fall.
Also, genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Also natürlich wissen wir jetzt den Namen nicht, weil sonst würden sie wahrscheinlich noch mehr Benachteiligung erleben, würden wir den Nachnamen kennen. Aber,
Putin, sie heißen mit Nachnamen Putin.
Gut, das wäre schlecht.
Unvorteilhaft.
Ja, nee, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, wieso das jetzt nicht durchgegangen ist, ehrlich gesagt, inwiefern sie das auch hätten begründen müssen. Ich fand es irgendwie von mehreren Seiten irgendwie scheiße, ehrlich gesagt, zu lesen. Weil auf der einen Seite, wenn du dann natürlich sowas machst und dann sagst, okay, komm, ihr könnt euren Nachnamen ändern, ihr werdet irgendwie benachteiligt, in welcher Form auch immer, dann ist das irgendwie auch ein blödes Signal so ein bisschen, weil das ja dann heißt, so okay, ein gewisser russischer Nachname darf in dem Sinne nicht mehr sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Andererseits ist es natürlich jetzt auch total fatal, dass sie das anscheinend weiter aushalten müssen, dass überhaupt diese Stimmung auch herrscht, dass es da irgendeine, ich weiß nicht, wie diese Benachteiligung aussah, aber ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da als Familie vor Gericht zieht, wirklich, wenn das nicht einen Leidensdruck irgendwie gibt.
Oder der Mann hat auf dem Amt gesagt, also hören Sie mal, wir können den Namen ändern. Wir haben dummerweise hier auf dem Amt, wir haben jetzt gerade nur noch zwei Namen über und der eine Name ist Kliman, der andere ist Reichelt. Welchen wollen Sie haben? Und dann haben wir gesagt, wissen Sie was, wir lassen das jetzt erstmal, wir kommen in einem Monat nochmal wieder und gucken mal, was er noch, was Sie noch so im Leitsordner haben.
Ja.
Naja.
Das hat mich überrascht.
Umfrage zu Arbeitszeitmodell. Mehrheit lehnt 4-Tage-Woche ab. Das berichtet der Tagesspiegel. Besonders in Ostdeutschland halten Bürger die kurze Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich für weniger sinnvoll. Viele fürchten, dass die Arbeit sich nicht auf weniger Zeit verteilen lasse. Ja, das ist eine Forsa-Umfrage für den Stern. Und da ist es so, dass 55% der Befragten sich gegen dieses Modell ausgesprochen haben, dass man bei dem Arbeitgeber dann künftig weniger Stunden arbeiten müsse, dabei aber das gleiche Gehalt beziehen würde. 42% waren übrigens dafür, wie der Stern weiter mitteilte. Ist es etwas, was dich überrascht hat? Denn mich hat es sehr wohl überrascht, dass das so ausgegangen ist.
Mich hat das mega überrascht. Ich verstehe meine Mitmenschen nicht mehr. Also jetzt ganz, ja. Nee, ganz ernsthaft, ich verstehe das gar nicht. Also ich habe da nochmal geguckt, okay, Forsa-Umfrage, alles klar, wie viele wurden befragt? 1001 Menschen. Ja, gut, das ist jetzt nicht die Welt.
Gilt dann schon als repräsentativ. Ne?
Ja. Ja, ist nicht die Welt, aber fand ich auch mega unverständlich. Island hat das doch mehrere Jahre ausprobiert, das hat gut funktioniert. Ja. Die haben in der kurzen Zeit viel produktiver gearbeitet und ich finde, wir haben doch jetzt auch in der Pandemie eigentlich gelernt, dass es in der Arbeit irgendwie viele mögliche Wege geben muss. Stichwort Homeoffice, mobiles Arbeiten, meinetwegen auch kürzer arbeiten, wie auch immer. Ich würde hier gerne übrigens kurz einen Plug setzen für meine Kollegin und Freundin Sarah Weber, die hat ein Buch dazu geschrieben. Das heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und darum beschreibt sie dieses ganze Szenario gerade sehr schön. Und da geht es unter anderem auch um die Vier-Tage-Woche. Und ich verstehe es nicht. Also in den 50ern haben Gewerkschaften ja die Fünf-Tage-Woche durchgebracht. Ne? Ja. Das war dieser Slogan hier. Samstags gehört Fatih mir. Das war gut. So. Warum nicht jetzt auch die Vier-Tage-Woche? Ja. Unter anderem, by the way, Mickey. Es ist unter anderem klimafreundlicher, wenn man es auch wirklich zu Ende denkt, ja, könnte es sein.
Kann es was Klimafreundlicheres geben als zu podcasten? Also ich habe in fast 700 Folgen Apotheker nicht einmal den Dieselgenerator angeschmissen, um aufzunehmen.
Jetzt denk das mal zu Ende. Jetzt stell dir vor, wenn das wirklich klimafreundlicher ist und wir alle nur 4 Tage die Woche arbeiten, eventuell klebt sich dann die letzte Generation auch nicht mehr auf die Straße. Das ist doch ein Incentive.
Das ist so wie mit dem Baum im Wald und der dann kein Geräusch macht. Also die Frage, irgendwie kippt ein Baum im Wald um und gibt es überhaupt ein Geräusch, wenn es keiner hört oder so? Ne? Gibt es Klimakleber, wenn sie keiner wahrnimmt? Sowas halt, ne? Ich weiß
gute
nicht.
Gute Frage.
Nee, jetzt hätten wir es fast geschafft, in dieser Folge nicht über Klimakleber zu sprechen.
Verdammt!
Ein Haar, wäre man fast dran, was Autos in Berlin nicht gelingt, ist, an den Klimaklebern vorbeizukommen. Wir hätten es fast geschafft, aber wo wir gerade drüber reden, also da gibt es ja zwei Aspekte, die möglicherweise eine Rolle spielen. Der eine ganz sicher, der andere möglicherweise auch, dass sie halt einfach die Menschen, die befragt wurden, sich vorstellen, oh Gott, dann bin ich ja einen Tag länger mit dieser Familie zu Hause, da gehe ich doch lieber arbeiten. Also für manche ist ja der Arbeitsplatz auch durchaus
so
ein Safe Space.
Ja, klar,
das hat man über Corona ja schon auch festgestellt, dass diese Menschen, die man da angeheiratet hat, möglicherweise in einer zu hohen Quantität gar nicht so toll sind, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und der Gedanke, der andere, der dahinter stecken könnte, ist ja auch der, und das geht ja aus diesem Text auch ein bisschen hervor, die Sorge, dass über die mangelnde Quantität an Arbeitstagen die Qualität des zu Leistenden höher sein muss. Und wenn der ein oder die andere kritisch auf die eigene Arbeitsleistung blickt, möglicherweise feststellt, ach du Scheiße, bei 4 Tagen steht mir vielleicht andauernd wirklich der Chef auf den Schuhen und sagt, was machen Sie eigentlich hier, während ich an 5 Tagen natürlich auch ein höheres Maß an Rumdödelzeit habe.
Kann okay, auch viel das heißt online, Online-Shopping fällt weg mal oder irgendwie rumbrowsen auf Twitter, das muss man dann alles natürlich lassen. Ja, ich verstehe das schon.
Was machen die Wendlers bei OnlyFans? All die Dinge, die man ja wissen will.
Ja, alles, was ich in meiner Arbeitszeit mache. Nee, also das ist natürlich ein Fakt, das stimmt, das, was du sagst. Das sind zwei Faktoren, die man nicht vergessen darf. Natürlich ist es jetzt ja auch so, es gibt ja auch Schichtarbeit und so weiter. Also wirklich Sachen, wo man dann auch wirklich bedenken muss, gut, wenn jetzt die eine Schicht kürzer ausfällt, dann muss jemand anderes ran und das irgendwie ausfüllen und so weiter und so fort. Aber da muss dann halt der Arbeitgeber irgendwie nach Lösungen suchen, finde ich. Aber gut, ich meine, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so die Angst vor dem Unbekannten. Ich glaube, wenn die Vier-Tage-Woche da wäre, dann wäre das doch gut. Ich meine, wir könnten es ja auch vielleicht frei halten. Vielleicht können ja manche 4 Tage, manche 6, wie jeder will. So ein bisschen Ausgleich.
Das hat mich traurig gemacht.
Im Alter von 96 Jahren, Harry Belafonte ist tot, das berichtet die FAZ. Der legendäre amerikanische Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist tot. Der Entertainer, der unter anderem für den Hit Banana Boat Song bekannt ist, starb im Alter von 96 Jahren. Wie amerikanische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten, Belafonte war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut. Ja, zweifelsohne eine absolute Showlegende, hervorragender Musiker, hervorragender Schauspieler. Später immer weniger Alben oder Filme produziert, sich immer mehr für Bürgerrechte eingesetzt. Ein Mann, der alleine schon deshalb auch Zeitgeschichte gewesen ist, weil er eng an der Seite von Martin Luther King gestanden hat. Und ich erinnerte mich, ich habe letztes Jahr, irgendwie um diese Jahreszeit sogar, irgendwann, weil mir das durch den Kopf ging, weil ich irgendwas über ihn las oder so, habe ich noch so offen sinniert und habe gesagt, kann es sein, dass Harry Belafonte womöglich das edelste menschliche Geschöpf ist, das auf Erden weilt? Weil ich finde, dieser Mann war in all seinen Facetten so schön, so anmutig, so edel. Ja. Also ich wirklich, ja, könnte mich kaum an jemanden erinnern, der das so voll auf verkörpert hat.
Das stimmt, er war wirklich ein, also ich meine das jetzt auch nicht ironisch, ein Ehrenmann, könnte man sagen. Also wirklich,
ja, ja,
von vorne bis hinten, ja, total.
Ja.
Ja, das ist echt total traurig. 96 ist er geworden, oder?
Ja, in diesem Zusammenhang kann man diesen Begriff auch, glaube ich, mal benutzen. Ein sehr stolzes Alter. Unter anderem war er 1985 auch Mitinitiator des Songs We Are the World.
Mhm.
Daran erinnert man sich natürlich heute auch noch. Und ich glaube, er war damals inspiriert, weil der vorher erschienene Song Do They Know It's Christmas von ja vor allem Bob Geldof, was ja ein britisches Projekt war, mhm, da hat er sich gesagt, das muss doch den Amerikanern auch möglich sein, und da hat er das dann mit initiiert. Also wirklich eine absolute Legende. Ich bin sehr gespannt auf die Texte, die heute erscheinen werden im Feuilleton, die ihn ehren, und ja, ein Künstler, dessen Oeuvre natürlich weit, weit, weit über den Banana Boat Song hinausgeht. So viel kann man mit Sicherheit sagen.
Absolut.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Britischer Thronfolger, geheimer Deal mit dem Königshaus, Prinz William, erhielt wegen Telefonhack sehr große Summe, so zitiert es der Stern. Es ist eine kleine Sensation, die in einem Gerichtsverfahren des britischen Prinzen Harry herausgekommen ist. Sein Bruder und künftige König Prinz William soll eine sehr große Summe an Schadensersatz erhalten haben, weil sein Telefon abgehört worden war. Dafür verzichtete er auf ein öffentliches Verfahren gegen ein Medienhaus. Die Grundlage dafür soll ein fast 30 Jahre altes Geheimabkommen des Königshauses sein. Also es gibt Gerichtsunterlagen, und aus denen geht hervor, dass Prinz Harry gegen die News Group Newspapers klagt, also von Rupert Murdoch, das ihm gehörende Medienunternehmen. Und es geht um die News of the World und die Sun. Und die haben offensichtlich damals Harry und William abgehört. Und dann gibt es ein Prozedere, ein Standard Procedure, dass das Königshaus diese Blätter, dieses Medienhaus verklagen kann.
Mhm.
Beziehungsweise man lässt es erst gar nicht so weit kommen, sondern man einigt sich auf eine Summe, und dann wird das Ganze stillschweigend gelöst. Und die Murdoch-Blätter haben ja, das gab es ja vor Jahren schon, Hugh Grant hat das Ganze, glaube ich, damals an die Öffentlichkeit getragen, haben ja diverse Prominente abgehört. Und dazu zählen offensichtlich William, der sich mit denen geeinigt hat, mhm, und Harry, der das noch vorhat. Der wartet nämlich noch auf die Kohle, auf die Millionensumme.
So, ja, ja. Du, ich habe gerade kurz gegoogelt, wie alt Rupert Murdoch ist. Sag mal, was denkst du, wie alt er ist?
Er ist jünger als Harry Belafonte,
ja,
älter als Jean Pütz. Er ist 92, wie alt ist er?
Der ist 92, der Rupert Murdoch.
Guck.
Ja,
siehste.
Ich habe nämlich gerade gedacht, weil was der, bei dem ist auch gerade was los auf die alten Tage. Irgendwie erst,
ja,
hat er Tucker Carlson gefeuert. Ich meine, ne, good for him.
Ja.
Und jetzt das noch. Ja, was
er hat ja auch gerade seine Verlobung gelöst. Er hatte sich doch vor 3 Monaten
auch noch
verlobt, und dann hat er gesagt, mit ihr würde ich gerne zusammen alt werden. Dann hat sie gesagt, das bist du doch schon. Dann hat er gesagt, stimmt, dann lassen wir es doch gleich wieder sein. Also da ist wirklich viel los. Und du bist ja großer Fan, wie wir alle, ich auch, der Serie Succession.
Ja.
Und es gibt ja mehrere größere Artikel in den USA, die ziemlich deutlich machen, dass die Serie Succession nicht nur lose angelehnt ist an die Familie Murdoch,
ja,
sondern es offensichtlich einen Insider innerhalb dieser Familie gibt, die wesentliche Kernbestände an die Macher der Serie Succession geleakt haben, weshalb man dann so in bester Stucki-Manier dann halt einfach daraus ein fiktionales, eigenständiges Werk geschaffen hat, das aber sehr deutlich an jemanden erinnert, in diesem Falle Rupert Murdoch.
Das auch wusste spannend, ich überhaupt,
oder?
Nicht, das ist total
spannend. Nee, wusstest du nicht? Ach, guck mal,
nein,
siehst du?
Nein, dieses Detail, ich wusste, dass es an die Murdoch-Familie angelehnt war, aber ich dachte, das haben die,
ja,
immer so verleugnet natürlich.
Mhm. Naja,
aber sehr spannend,
so
dass
macht,
es da,
ne,
so eine Art Maulwurf gibt. Das ist ja dann quasi das TV-Äquivalent zum Schlüsselroman.
Schon, oder? Schlüsselloch-Roman,
ja,
in dem Zusammenhang.
Genau.
aber jetzt nochmal kurz zurück zu William
Ach
und
so,
Harry.
Ja.
Das
ja.
geht ja heute dann vermutlich nochmal richtig hoch. Mhm. Und da gibt es jetzt also eine ganz besondere Form des Bruderzwistes, nämlich dass man einfach sagt, pass mal auf, wie unfair ist das denn schon wieder? Kriegt der Ältere schon wieder einfach das Geld und was ist denn mit meiner Kohle?
Ja, Harrys Leben.
Wie unangenehm für William dann auch.
Mega unangenehm. Harrys Leben in Kalifornien will auch finanziert sein.
Das ist richtig.
Nein, also nee, ganz ehrlich, der ist ja wirklich auf so einem persönlichen Vendetta gegen seine Familie. Und ich kann das von hier, aus Berlin aus natürlich nur schwer beurteilen, inwiefern das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich verstehe auch sehr gut, dass man gewisse Familiendynamiken hat oder auch Schmerz, den man aufarbeiten möchte.
Ja.
Aber ich weiß nicht, bei Harry und ja, auch bei Meghan wirkt das irgendwie manchmal ganz schön kommerzialisiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort
ja,
ist.
Ja, naja, wobei in diesem Falle, ich bin auch echt kein großer Fan des Medienprojektes,
genau.
Harry und Meghan.
Ja.
Wobei, wenn es dagegen geht, gegen die Murdoch-Presse anzugehen
ja.
und da den Millionen abzutrotzen und zu sagen, pass mal auf, für die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, also abhören, da ist es natürlich total okay, dass man sagt, pass mal auf, da könnt ihr jetzt nochmal hier ein paar Millionen rüberwachsen lassen.
Das
finde ich natürlich total okay. Und die Queen hat das wohl auch 2020, als sie noch lebte, wohl auch schon abgesegnet und hat gesagt, pass mal auf, Harry, Marit Harry.
Ach
also
so, nee, das war mir nicht klar.
Ja.
Nee, also in diesem Falle natürlich more power to you, Harry. Ich stehe an seiner Seite.
Das Kleingedruckte.
James Corden singt mit Adele in seiner letzten Carpool-Karaoke. Das meldet t-online.de. Talkshow-Moderator James Corden beendet seine Show. Zum Abschied wurde er von der Sängerin und seiner guten Freundin Adele überrascht. Die beiden Briten fahren in dem Clip durch Los Angeles und singen dabei gemeinsam Adele-Lieder wie Rolling in the Deep, Hometown Glory und I Drink Wine. Letzteres habe sie nach einem emotionalen Gespräch mit Corden geschrieben, wie die 34-Jährige auf der Autofahrt erklärte. Ja, das ist natürlich toll, oder? Dass man sagt, also man hat erst ein schönes Gespräch mit Corden, danach schreibt man einen Song, wie man sich einfach heillos betrinken möchte.
Ja.
Das ist auch toll. James Corden, Carpool Karaoke, wahnsinnig populär.
Ja.
2016 haben er und Adele auch schon mal so etwas veranstaltet. Da wurde das Video mehr als 260 Millionen Mal angeguckt. Das ist nicht wenig.
Das ist nicht
und
wenig.
Und die Frage, ist es ein Format, das du vermissen wirst? Hast du das gerne gesehen? Hast du es oft geschaut?
Also ich werde das nicht vermissen, weil also ich glaube, nach ein paar Folgen ist das auserzählt. Aber ich fand das schon tatsächlich total schön, weil James Corden hat das jetzt ja 8 Jahre lang gemacht und wird jetzt zurück nach UK gehen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum, ehrlich gesagt, warum man das da auch nicht remote aufnehmen kann. Es gibt doch bestimmt auch Studios in UK. Stichwort 4-Tage-Woche,
ja,
Stichwort mobiles Arbeiten.
Ja.
Nee, also, ja wirklich. Ich war so, aha, ja gut, ziehst nach UK um, warum, ne? Nee,
ja,
aber geht nicht. Er hat
gute Wetter in England vermisst, ja.
Ja, das, aber vielleicht du als Fernsehmensch, meinst du könntest eine Sendung, ja wahrscheinlich geht das nicht, ne? Dass man dann sagt, ich ziehe jetzt um nach, keine Ahnung, Buxtehude und dann müssen die ja das ganze Studio in Buxtehude aufbauen, das geht nicht, ne? Oder das Auto, dahin fahren.
Ja, das kann man bis zu einem gewissen Grad, ich glaube, man kann das ja auch mal seriell produzieren. Ne? Also
du
kannst ja auch mal dann einfach mal so 10 Folgen innerhalb von 8 Tagen oder so produzieren. Das soll ja theoretisch auch möglich sein.
Dachte ich mir
andererseits
auch.
Fehlt dir natürlich, also du hast in den, also wenn es jetzt mal um Carpool, Karaoke oder Shows geht, hast du in den USA natürlich ein größeres Einzugsgebiet, was Stars angeht. Also das erlebst du ja in Deutschland immer wieder, wenn du versuchst, irgendwelche größeren Shows aufzuziehen oder irgendwelche, es gibt ja immer das Prinzip des Roastings und so und stellst dann irgendwann in Deutschland fest, wir haben ungefähr 2 Stars und davon haben 3 keinen Humor, dann ist das meistens auch schon wieder vorbei. Von daher täte er, was das Showbiz angeht, glaube ich, ganz gut daran, in den USA zu bleiben.
Ja, stimmt. Wir haben natürlich
apropos
hier
keinen Humor,
super
er selber ist ja auch nicht so wahnsinnig angenehm, habe ich mal gehört.
Ja, pass auf, da habe ich auch alles für dich dabei.
Ah,
also das Erste ist, was ich noch sagen wollte, wir haben hier wahnsinnig viel Material zum Roasten, ne? Aber niemand will sich roasten lassen hier in Deutschland.
das ist wahr.
Das andere ist, was ich total schön fand, er hat tatsächlich in dieser letzten Carpool-Karaoke mit Adele erzählt, dass seine Anfangssorgen, also als er die Sendung angefangen hat, wirklich waren so, okay, wie kriegen wir Gäste?
Ja.
Weil natürlich wollte niemand dahin kommen. Ja. Und die allererste, die zugesagt hat, war Mariah Carey.
Ach, so.
Genau. Und die hat dann gesagt, das machen wir jetzt auf den Samstag. Er so, okay, gut, Samstag, alle, ganze Produktion, zack, 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 alles organisiert. Und sie sagt, ja, aber ich werde nicht singen. Und
oh
dann
mein
hat
Gott.
Er, ja, genau, er hat es geschafft, sie irgendwie noch zum Singen zu bringen im Auto dann tatsächlich. Ist auch eine sehr lustige Szene. Und er selber, du hast es schon angesprochen, ist in den letzten 2 Jahren, im letzten Jahr so ungefähr, öfter mal aufgefallen mit so Diva-Verhalten. Ich habe mich gefragt, ob er sich das bei Mariah abgeguckt hat dann direkt von der ersten Folge oder was da los war, aber er war wirklich in verschiedenen Situationen, zum Beispiel im Restaurant, wo er sich daneben benommen hat. Er hat wohl auch mal einen Witz geklaut von Ricky Gervais, hast du das gehört?
Stimmt,
das
da war irgendwas, ja, doch, doch, ja.
Das war auch ja. mega unangenehm, irgendein Twitter-Witz, glaube ich. Ja,
oh,
ich meine...
Wunsch. Fällt ja heutzutage gar nicht auf, ne?
Nee, da nimmt keiner von Notiz. Und genau, also das zu James Corden. Ich fand es eigentlich eine ganz persönliche letzte Folge. Ich finde, die allerbeste Folge mit ihm war tatsächlich mit Kanye West. Aber zu Kanye West, der ist natürlich jetzt noch schlimmer. Der ist noch schlimmer als James Corden. Deswegen ist es wirklich jetzt nur noch ein ganz, ganz, ganz kleines Guilty Pleasure von mir, sich das anzugucken.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Joe Biden, für mich sind Sie kein alter Narr. Für mich sind Sie ein weiser Mann. Sie stolpern manchmal die Air Force One hinauf. Mein Gott, ja, Sie haben altersbedingte Wirbelsäulenarthritis. Donald Trump ist für mich ein alter Narr, der sich in jüngere Frauen verknallt, in gefärbte Haare und straffe Brüste. Ihr Alter und sein Alter sind nicht zu vergleichen. Da sind viele Leiden im Gesicht von Joe Biden. Seine erste Frau verunglückte mit ihrer Tochter. Sie waren alleinerziehender Vater ihrer Söhne. Dann starb ihr Sohn Beau an einem Gehirntumor. Mit diesem Leid versuchte er, ein anständiger Mensch zu werden. Man wirft Joe Biden vor, dass er nuschelt. Joe Biden ist von Kindheit an Stotterer. Mit 100.000 Übungen trainierte er sich das Stottern ab. Aber er ist zu alt, sagen Kritiker. Was für ein Quatsch. Charakter wird nicht alt. Anständigkeit wird nicht alt. Ich finde es gut, dass Joe Biden erneut kandidiert für das Amt des Präsidenten. Ich würde ihn wählen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. Also damit ist es doch eigentlich entschieden, oder?
Ich schmeiß mich ehrlich gesagt jedes Mal so weg, wenn du diese Bild-Voice machst. Das ist mein Endgegner. Ich wollte auch nicht mehr so viel so lachen wie Kamala Harris, aber es war wirklich unmöglich.
Das ist doch ein Erfolgskonzept, ne?
Ja. Ja, klar, dass Franz Josef Wagner ihn wählen würde. Also ich oder? Meine, ja. Dem ist einfach nur nichts hinzuzufügen an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, Franz Josef Wagner ist ja selber der Beweis dafür, dass Charakter nicht alt wird. Ne?
Also
der ist schon genauso wie vor 30 Jahren. Fantastisch. Jasmin, ich danke dir ganz herzlich.
War es schon? Ach, Mickey.
Es war es schon wieder, aber das kann ja auch wieder sein. Also komm doch einfach wieder.
Voll gerne.
Ich würde mich freuen. Und vielleicht ist dieser eine Mensch bei Twitter ja... Weiß man nicht. Ne?
Der hört bestimmt versöhnt. Wieder zu. Ach, nee, ich fand das wirklich, das war ein Lob. Ich grüße ihn ganz lieb an der Stelle.
Wir grüßen
und
beide ganz
wir
lieb.
Wir grüßen ganz lieb an der Stelle. Und du, ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag. Vielleicht hörst du mal bei dem Techno-Set rein von Marco Buschmann. Der hat eine Soundcloud.
Ja.
Das schicke ich dir gleich noch.
Ey, das ist super. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genau.
Also weißt du, wie ein Song heißt?
Nein.
Soll ich dir sagen, wie ein Song
Bitte.
Heißt? Der heißt Escape the Danger. Und das von dem Menschen, der die Fahrerflucht.
Stimmt. Toll. Dankeschön. Ein perfektes Schlusswort. Jasmin, vielen
super.
Dank.
Dankeschön. Ich danke dir. Tschüss.
Escape the Danger. Sehr schön. Danke. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.